Sturm auf die Häupe. Der Podcast von SK Sturm Graz und Antenne Steiermark. Mit Markus Terrant.
Hallo und herzlich willkommen zur 62. Ausgabe. Ich bin überzeugt, dass wir allen, die diesen Podcast hören, nicht extra erklären müssen, dass der 1. Mai eine besondere Bedeutung hat. Weltweit, sogar schon übrigens seit 1890, ein Feiertag in Graz mit einem schwarz-weißen Augenzwinkern, sozusagen seit 1909 ein Feiertag. Und auch, wenn jetzt einige denken, genau, das ist der Geburtstag von Sturm. Nein, ist es nicht. Es ist der Gründungstag, ein kleiner, aber feiner Unterschied. Und eben wegen diesem Gründungstag wollen wir dieses Mal Geschichten aus 117 Jahren Clubgeschichte hören und erzählen. Und dafür darf ich eine prominente und belesene Runde begrüßen. Sie sind Teil des Beirats zur Bewahrung und Tradition der Clubidentität, Herbert Droger.
Danke, grüß Gott.
Und Benjamin Sickerer, hi.
Hallo, danke für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Schön, dass ihr da seid. Ich nehme an, dass am Gründungstag im Jahr 1909 keiner von euch persönlich im Augarten anwesend gewesen sein wird. Und trotzdem, wie oft habt ihr eigentlich die Geschichte der Clubgründung inzwischen schon gehört oder, keine Ahnung, selbst erzählt?
Naja, also gehört haben wir schon oft und in verschiedensten Versionen. Und lange Zeit war das auch relativ im Dunkeln. Und wir haben es nur aus irgendwelchen alten Festschriften gelesen von diesem wunderschönen 1. Mai-Tag im Augarten. Und erst dann die Forschung auch von unserer Gruppe. Der Benni sitzt ja neben mir und wir haben dann massiv, ich habe schon, das habe ich ja schon einmal erzählt, will mich nicht wiederholen, schon in den 70er und 80er Jahren im der Landesbibliothek geforscht mit Herrn Eberl zusammen. Aber dann, nach der Konkursphase, ist dank der jungen Leute aus den Fangruppen ein neues Geschichtsbewusstsein bei Sturm entstanden. Und da sind dann auch dazu gestoßen, wie der Georg Kleinschuster, Benni Sickerer, Philipp Ulrich, Christian Wiedner und wie sie alle heißen, also die, früher der Reinhold Gruber noch, die dann massiv Geschichtsforschung eingestiegen sind auch. Und wir haben dann immer mehr und mehr entdeckt. Und da sind wir auch drauf gekommen, dass eben im April 1909 in Graz Sturm Prag gastiert hat. Und dieser Sturm Prag hat damals die jungen Kicker, aus dem Sturm entstanden ist, diese jungen Kicker so fasziniert. Das waren ja damals junge Burschen, wie wir erst dann draufgekommen sind, zwischen 15 und 18 Jahre alt, die im Augarten Fußball gespielt haben, meistens Schüler, Lehrlinge. Arbeiter haben ja damals keine Zeit gehabt, weil da war ja keine 48-Stunden-Woche. Die haben roboten müssen am Samstag und zum Teil auch am Sonntag. Und diese Buben haben damals gesagt, wir nennen uns in diesem schönen 1. Mai, wir nennen uns Sturm Graz. Und waren eine Fußballmannschaft noch nicht beim Verband gemeldet, wie damals viele Burschenmannschaften.
Darf ich vielleicht bitte, gleich einhaken? Ja, bitte. Sturm Prag, der Namensgeber sozusagen, die waren nämlich kurz vorher eben auf Tournee, wie der Herbert richtig gesagt hat, waren auf Tournee in Graz, haben da zwei Spiele absolviert, im guten Monat davor war das, und waren durchaus auch gerade im deutschsprachigen Raum recht gefragte und bekannte Mannschaft, auch wenn sie jetzt nicht die übermäßigen Erfolge gefeiert haben. Ich glaube, das hat diese Mannschaft oder den Ergebnissen nach zumindest und letztlich auch scheinbar diesen Anstoß, der letztendlich von ihnen aus gestaltet wurde für diese Namensgebung. Das dürfte so gar nicht so das Maßgebliche gewesen sein, der sportliche Erfolg. Vielmehr eben der Name einerseits und andererseits eben allen Anschein nach die Spielart und die Spielweise. Und es hat nämlich in Graz damals zwei herbe Niederlagen für diese Sturm Prager Mannschaft gegeben. Es war noch dazu eben damals noch Monarchie, andere Zeit. Es hat damals zwar auch schon eben Fußballmannschaften in Böhmen und Mähren gegeben, woher sie immer sind, aber damals hat es noch eine klare Trennung gegeben. Einerseits wirklich böhmisch und mährisch, andererseits eben auch deutschsprachig. Und diese deutschsprachige quasi Minderheit hat da in Prag zwei sehr große Vereine hervorgebracht. Und einer von den beiden war eben Sturm Prag. Und ich habe mich vor ein paar Jahren da näher dazu auf die Spurensuche gemacht und habe ein bisschen was über diesen Verein herausgefunden, war ganz spannend. Und ja, eben genau zu diesen Erkenntnissen bin ich gekommen, dass es eigentlich gar kein großer Verein war, gar kein Verein war, der so wirklich über die Grenzen der Monarchie zumindest nicht, darüber hinaus nicht wirklich bekannt war, nicht wirklich relevant war. Und ja, und trotzdem dürften, wie der Herbert gesagt hat, diese jungen, fußballaffinen später dann Gründer von Sturm, so weit gewesen sein, begeistert gewesen sein, zumindest von diesem Namen, dass man das dann wirklich ernsthaft in Betracht gezogen hat, ja, und dann tatsächlich eben an jenem Maiabend dann auch umgesetzt hat.
Ja, das war ja berühmten Schönbacher Häuschen in der Neuholdaugasse, wo man sie angeblich laut Berichten von damals immer wieder gefunden hat, zur Jause, zum Umtrunk. Die Frau, alte Frau Schönbacher hat damals die Tressen gewaschen und dort hat war sozusagen die Keimzelle, die entstanden ist, und man hat dann auch die Farben Schwarz-Weiß eigentlich recht schnell gehabt. Das Schwarz-Weiß war damals im deutschsprachigen Raum eigentlich eine beliebte Sportdress, auch wie die Turner mit Schwarzen und Weiß. Also das war ja naheliegend.
Auch ein Grund, Entschuldigung, ja, wieso ja das deutsche Nationalteam zum Beispiel oder das österreichische Nationalteam auch in Schwarz-Weiß gespielt.
Das hat ja Österreich lange Jahre bis herauf in die 80er, 90er immer Schwarz-Weiß gespielt. Also das war so die Grundfarbe des, man muss aufpassen, des deutschen Sportlers, ist vielleicht falsch heute, aber damals war es
so. Die Zeit hat es so hergegeben, ja.
Das war in der damaligen Zeit so.
Und es hat nur Schwarz-Weiß-Fernseher gegeben, also ja, vorgedressen wären ja eigentlich
natürlich, Vergoldung ja gewesen. Aber genau, wie gesagt, so war damals der Beginn und es war also natürlich eine Zeit, wo sehr wenig protokolliert wurde und wo viele Geschichten entstanden sind. Und das Erste, was wirklich dann festgehalten wurde, war ja dann vom unter Anführungszeichen Philosoph, haben sie mal gesagt, er war Philosophiestudent, Arnold Schmidt, der eben von der GSV zu Sturm gestoßen ist, der dann im Jahr 1911/12 das erste Statuten geschrieben hat. Und es war dann der Druck vom Verband, vom Deutsch-Alpenländischen Fußballverband, dass sich auch diese Fußballmannschaften eben Statuten geben und anmelden. Und so ist Sturm dann auch Anfang März 1912 eben erst dann den Antrag gestellt. Und am 31. März 1912 war im heutigen Parkhotel, das damals Goldene Birn geheißen hat. Jetzt hatte, glaube ich, das Haubenlokal wieder diesen Namen.
Florian, glaube ich, ist das,
ja,
oder?
Ja, Florian. Und dort war dann die Gründungsversammlung. Von dort weg war es dann da nicht mehr nur die Fußballmannschaft, sondern der Fußballclub Sturm. Und dann 1919 hat man sich, weil man ja andere Sektionen dann, da hat ja der Benni auch viel geforscht und der Georg Kleinschuster, andere Sektionen gehabt hat, auch Handball und zum Teil, glaube ich, noch Eisschießen und was weiß ich was alles, hat man sich dann umbenannt in Sportclub Sturm von Fußballclub Sturm. Also das waren so die Gründungsphasen des Vereins. Also von dort, von 1912, ist dann auch das, sind die Gründungsstatuten vorhanden.
Aber was ich mir denke, weil du gerade angesprochen bist, Benni, wenn man so viel forscht, wenn man sich so quasi hineinspürt in diese ganze Materie, also ich beim Zuhören denkt man schon jetzt fast, okay, ich bin dabei gewesen. Also ihr wisst das teilweise so detailliert. Passiert dir das selbst auch? Also wenn du sozusagen die einfach so hineinspürst in diese ganze Geschichte, dass man dann schon fast selbst dort dabei war?
Ja, absolut. Ja. Und das wird natürlich noch einmal intensiviert, gerade mit Gesprächen mit älteren Semestern. Das muss ja gar nicht niemand sein, der in der Zeit damals tatsächlich schon am Leben war, sondern es geht einfach nur um all diese Geschichten, ja, und um alles, was diese Geschichte einfach lebbar und erlebbar, ja, irgendwie macht. Und das ist sowas Schönes. Und gleichzeitig eben, wie du gesagt hast, man taucht da ein in eine Welt, in der man einfach gern gewesen ist oder gewesen wäre. Und es ist, man versucht sich das vorzustellen, wie war das damals im Augarten, ja, man stellt sich da so als selbst als fußballbegeisterter junger Mensch vor, der da am Spielfeld dran steht und diesen in schwarz gekleideten jungen Herrn da beim Fußball zuschaut und erkennt den Spielstil heraus aufgrund dieser vielen Geschichten. Man erkennt schon die ersten ein, zwei Talente heraus, ja, die ersten Namen, die so im Kopf herumschwirren und immer wieder kehren im Laufe der Sturmgeschichte. Und ja, und definitiv auch gepaart natürlich mit den ersten größeren Erfolgen, ja, ergibt es dann so dieses erste Gesamtbild, das man von Sturm hat, ja, und von Sturm bekommt. Und für mich ist es immer ein Genuss, dem Herbert auch zuzuhören dahingehend, aber auch anderen, vielen anderen, die gerade von der früheren Zeit schwärmen, ja, weil mir geht's ja genauso. Wenn ich von meiner Kindheit und meiner Jugendzeit rede, dann ist das in Wahrheit genau dasselbe, nur ein paar Jahrzehnte später. Und da steckt einfach so viel Leidenschaft dahinter und das ist ja genau das, was unseren Verein ausmacht.
Ich schreck mir manchmal, wenn ich so zurückdenke, weil gerade jetzt, wenn wir über den 1. Mai reden, im Gespräch ist mir eingefallen, der 1. Mai 1966, das ist schon viel später, da hat Sturm gerade in der damaligen Regionalliga Mitte um den Aufstieg gekämpft, in die damalige, später dann Nationalliga genannt. Und das war ein Match am Sturmplatz am 1. Mai im Hintergrund von der Grazer Frühjahrsmesse. Der Dr. Brandstätter hat von Sturm schon den Trainingsplatz an die Messe verpachtet. Hinten die wilde Maus um. In der Woche vorher war ich selber auf der Messe. Da sind die Sturmkicker vom Training. Der Trainer war damals der Karl Adamek. Der Alfred Horvath aus dem Burgenland sind über den Zaun gesprungen mit Kindern und mit Frauen, Mädchen. Auf der wilden Maus gefahren eine Runde, dann sind sie wieder zum Training runter. Die kann mich noch auf das Spiel erinnern, gegen Stickstoff Linz, hat damals der Verein geheißen, der relativ stark war. Die waren erst ein Jahr vorher aus der Staatsliga abgestiegen. Und das war, ich bin dort auch gestanden am Stehplatz und hinten der Vergnügungspark. Und wir haben dann das Spiel 4-0 gewonnen. Ich glaube, der Ivan Medle hat damals 2 Tore geschossen. Das ist dann in der Folge aufgestiegen. Aber ich sage mal, ich schreck mich oft, wenn ich so zurückdenke, dass das jetzt schon 60 Jahre her ist. Und wenn man dann wieder denkt, von damals 60 Jahre zurück, nicht, ist man schon vor der Sturmgründung. Nicht? Also das ist so diese eigenartige Relation in der Geschichte. Und natürlich, wenn man dann auf die Sturmzeit der 20er Jahre, das für mich war das natürlich eine graue Vorzeit. Aber wenn man heute wieder zurückdenkt, ich habe das erste Mal Sturm, die Jubiläumsfeier 50 Jahre Sturm erlebt als Kind mit meinem Vater. 50 Jahre Sturm am Sturmplatz mit Vereinen wie Radentein, Vienna, WRC aus Wien und mit Fahnenhissen und schöner Polizeimusik und alles mögliche und Fallschirmspringer. Das war damals mein erster großer Eindruck am Sturmplatz. Und wenn man denkt, dass das jetzt in 3 Jahren 70 Jahre her ist, dann ist man ganz verblüfft, weil man wie die Zeit enteilt. Und damals war eben auch, aber es war eben, wie ich schon früher gesagt habe, der 1. Mai war eben ein Feiertag, aber er ist von Sturm lange Jahre nicht so bewusst gefeiert worden. Obwohl es in den Annalen drinnen war, ist das Geschichtsbewusstsein bei Sturm nicht so groß ausgebildet gewesen, wie es zum Beispiel eben in England ist oder auch zum Teil bei den Wiener Großclubs. In der Ära Kartnick, muss man sagen, war das überhaupt gestrichen, weil er immer gemeint hat, der Hannes, Sturm, das ist seit Zeit, also was vorher war, war eh nichts. Aber nachher hat sich das massiv gewandelt und mittlerweile zelebrieren wir das wirklich sehr intensiv.
Ich glaube, am Ende der Kartnick-Ära, beziehungsweise im direkten Nachgang, hat man auch nicht viel was anderes gehabt. Ja, wir haben um unseren Verein gebankt, gezittert und uns damit automatisch schon, also jeder, der oder jedem, dem der Verein irgendwie nahe gestanden ist, und immer noch nahe steht, der hat in der damaligen Zeit versucht, eben sich an jeden Strohhalm zu klammern. Und von dem her, ja, ist, glaube ich, auch automatisch so ein bisschen noch verstärkter dieses Bewusstsein für die Geschichte, für die eigene gewachsen. Und sowas zumindest bei mir, dass ich da als später jugendlicher, junger Erwachsener in dieser Zeit mich tatsächlich sehr intensiv erstmals mit der Sturmgeschichte befasst habe. Und wie mir ist es, so weiß ich, einfach sehr vielen gegangen, ja. Und ich glaube, dass daraus entstanden und aus dieser sehr schweren Zeit entstanden, einfach man sich versucht hat, auf die Sachen zu berufen und zu besinnen, die man noch irgendwie gehabt hat. Ja. Und zum Glück ist das Ganze ja auch sehr gut ausgegangen. Er hat sich sehr, sehr schnell gewandelt und gepaart mit dem Riesenglück, dass dann relativ bald eben der Christian Jaug als Präsident in Erscheinung getreten ist, der das Ganze auch ähnlich leidenschaftlich sieht wie wir. Er hat das eine, das andere dann ergeben und von dem her ist es ja aktuell einfach schön, dass es überhaupt die Möglichkeit gibt, dass Leute wie wir aktiv im Verein unseren Teil auch über so eine Materie dann auch auf eine von außen betrachtet oft sehr trockene Materie dann auch irgendwie beitragen können. Und schön, dass es das gibt, schön, dass es die Möglichkeit gibt und gleichzeitig aber von Vereinsseite auch schön, dass es auch so angenommen wird, weil letzten Endes ist ja gerade seit dieser Zeit umso mehr das, was wir uns auf die Fahnen hissen, was wir auch marketingtechnisch wieder mehr oder einfach spielen können, dieser Begriff Traditionsverein, ja. Und das entsteht ja auch aus dem Bewusstsein der eigenen Vergangenheit?
Ja, wenn ich so zurückblicke, also auf verschiedene, der Mai war ja immer wieder schon in der Zeit der 60er, 70er Jahre, 50er Jahre immer irgendwo ein schicksalsschwerer Monat, weil entweder ist es gegangen ums Überleben, dass man nicht absteigt, was ja leider Gottes dreimal passiert ist, dass wir abgestiegen sind. Einmal habe ich selber erlebt, das war 1965, 58 und 54 war, da war ich noch Kleinkind und hat mich nicht berührt, aber das war immer sehr dramatisch, wenn ich mich erinnere ans Jahr 1965, da gibt's ja schöne Geschichten, da hat Sturm damals im Frühjahr, das war eh am 1965, am 2. Mai, ein dramatisches Spiel in der Körösestraße um, GAK gegen Sturm, das erinnere mich noch wie gestern, auf der Laufbahn ist damals immer der Zatopek oder geheißen, war so ein Läufer, originaler Grazer, der Getränke verkauft hat. Und das Haus war bummvoll. Ein Zuschauer ist sogar einen Herzinfarkt gehabt. Also es war irrsinnige Dramatik. Und beide Vereine haben gegen einen Abstieg gespielt. Sturm hat damals zuerst 2-1 geführt. War man sehr hoffnungsvoll. Und dann aber durch Gegentore, weiß nicht mehr genau, Paulinho war es, glaube ich, oder Kiss, 3-2 verloren. Der Sturmtrainer Adamek war bitterböse auf den Erich Seiko, auf den Sturmspieler, der 2 Jahre vorher vom GAK zu Sturm gewechselt ist. Er hat immer behauptet, er hätte sich nicht voll eingesetzt. Und das war also nur zur Aufregung nach diesem Derby am 2. Mai. Und dann ist es weitergegangen. Und die letzte Runde, das war allerdings dann schon im Juni, war dann von Dramatik nicht mehr zu überbieten. Wir haben noch Heimspiele gegen Wacker Innsbruck gewonnen, wo der Ivan Mädle in der letzten Minute das Siegestor geschossen hat. Der Senekovic war bei Innsbruck und dann ein Heimspiel gegen Kapfenberg 3-0 und da waren wir sehr optimistisch, dass wir es schaffen. Und die letzte Runde, Sturm auswärts im Wiener Prater beim WRC, der Kapfenberg zu Hause gegen einen Sportclub, Wiener Sportclub.
Und die Roten gegen Rapid, oder?
Genau, und der GAK gegen Rapid. Und Rapid war damals mit dem Trainer Bimbo Binder auf dem Weg zum Meistertitel und es hat geheißen, sie brauchen nur mehr ein Unentschieden, dass sie Meister werden. Und das werden sie wohl schaffen. Und das war so ein Wolkenbruch und Gewitter, GAK-Platz. Und der Hansi Klug, der Verteidiger, Linkverteidiger vom GAK, der bis 2 Jahre vorher bei Sturm rechts außen war, dann in Klagenfurt war, zum GAK gewechselt ist, der hat wirklich gleich in den ersten, die Minute, ich weiß jetzt nicht genau, was die zehnte, hat er den Erich Welk im GAK, der Erich Welk hat GAK-Tor, war verunsichert zuerst. Der Klug hat aber dann das 1-0 gegangen. Da war der Wehrisch, glaube ich, im Rapid-Tor. Der hat das 1-0 geschossen. Und dann hat Rapid natürlich massiv angegriffen. Der Erich Welk hat dann in der Pause mit dem, der war später lang bei Sturmtrainer, mit ihm ein gutes Verhältnis gehabt. Der hat sich dann austauschen lassen. Dann ist der Reinbrecht vom Grazer Sportclub, ist der gekommen, ins GAK-Tor gewechselt. Der hat dann einiges gehalten. Und Rapid hat es tatsächlich nicht geschafft, den Ausgleich zu erzielen. Und Sturm hat in Wien 4-0 geführt gegen den WRC. Und Kapfenberg hat gegen Sportclub, die damals auch Spitzenclub waren in Wien, aber für die ist es um nichts mehr gegangen, 2-0 gewonnen. Da war der Kadel Decker Trainer, der vorher mal bei Sturm war, 10 Jahre vorher. Und jetzt ist Sturm praktisch durch diesen Sieg vom GAK abgestiegen. Ne? Und lustig ist, was jetzt gerade aktuell ist, dass der LASK, der damals eigentlich mit dem niemand gerechnet hat, die haben auf der Hohen Warte gewonnen und die sind dann überraschend erster österreichischer Bundesligameister geworden. Also das 65er Jahr hat es in sich gehabt und ich weiß noch, also da waren natürlich alle völlig fertig bei Sturm und man hat dann ein Jahr später ist man wieder aufgestiegen, 66, wie ich schon erzählt habe, von dem 4-0 gegen Stickstoff Linz und den unvergesslichen Spiele im Mai oben in Donauwitz, Sturm, Donauwitz gegen Sturm, wobei Donauwitz ja damals legendäre Angriffsreihe gehabt hat mit den beiden Beintinger-Brüdern, mit Robert Kaiser, mit Zahn und Hölzl, wobei ja Beintinger, Kaiser, Hölzl dann zu Sturm gewechselt sind. Und das war ja ein Spiel oben von voller Dramatik. Vom Hochofen hat alles bei jedem Laufen hat's gestaubt. Also und da hat Sturm, dann war auch zuerst Sturm hinten und dann hat der Berek den Ausgleich erzielt. Der kleine Berek, der aus Rijeka, der dann ja später leider da beim alten ORF in der Straße tödlich verunglückt ist, der den Ausgleich erzielt und hat so super gespielt, dass sogar der Anabi der Binder, der Rapid-Trainer, gemeint hat, der wäre der zweite Hanabi. Und da sind wir dann aufgestiegen, ein Jahr später wieder. Ne? Das waren so Erinnerungen an Mai, Juni, an Zeiten, allerdings schon sehr lang her, aber man erlebt sie, wenn man dabei war, wie gestern.
Der Mai, also immer schon ein spannendes Monat gewesen.
Ja, war immer, ja.
An der Stelle sei vielleicht dazu erzählt, dass wir diese Folge am 30. April aufzeichnen. Demzufolge ist also der 1. Mai quasi schon, steht vor der Tür. Dieses Jahr geht es ja für die Sturmfamilie rauf auf den Plavutsch. Aber jetzt einmal unabhängig davon, wie viel Sturm Graz steckt eigentlich, private Frage, in eurem 1. Mai? Spielt Sturm eine Rolle quasi an diesem Datum?
Naja, also sicherlich, weil man einfach, ja, wie gesagt, jetzt massiv seit der Ära Jauck, weil man das bewusst erlebt. Nicht? Wir haben 2017 das massiv begonnen zu pflegen mit der Präsentation der Sturmstele im Grazer Augarten. Das haben wir damals präsentiert und am selben Tag 2017 habe ich mir noch rausgeschrieben, war auch der Gruben-Legendentag, den nicht der Benny gemeinsam mit Josef Schuster und mit dem Markus Hatzl organisiert hat, wo man dann vom Augarten rüber marschiert ist und drüben noch ein großes Fest war. Das ist also jetzt auch schon bald wieder, die Zeit enteilt mit uns, als flögen wir dahin, schon wieder bald 10 Jahre alt. Und von dort weg ist das eigentlich zelebriert worden. Im Jahr drauf haben wir dann die Stele präsentiert. Und 2019 war dann ja diese große Radtour von Leoben in den Augarten, weil eben da einer der Gründer, der Fritz Longin, der den ersten Lederball gehabt hat, wo die ganzen Geschichten sich ranken und wo sein Sohn, der jetzt verstorbene ehemalige Direktor von Radentein, von dem Magnesitwerk, das alles erzählt hat, die Geschichten uns auch. Von dort weg ist die Radtour damals von Leoben nach Graz gegangen, 19 Jahre. Zum 110-jährigen Jubiläum, wobei der Präsident natürlich mustergültig vorausgeradelt ist. Und ich weiß nicht, ob er als Erster eintroffen ist im Augarten, aber das war eben immer, seit damals ist das eigentlich, kann man sagen, in den letzten 10 Jahren sehr verinnerlicht. Früher war es eben so, dass der 1. Mai, man hat schon gedacht, das wird, ist eben, aber es war nicht so, man hat ihn nicht so bewusst erlebt bei Sturm, ne? Muss man sagen.
Wie ist das für dich, Benni? Der 1. Mai spielt eine Rolle?
Ja, man muss ja dazu sagen, dass 2017, wie der Herbert erzählt hat, das ist ja auch nicht von ungefähr gekommen. Auch der 1. Mai quasi als auserkorener Tag des ersten Grum-Legendentags damals von der Initiative. Ja, ein paar Jahre davor schon, 2014 glaube ich, war es anlässlich zu 105 Jahre Sturm. Als ich mich schon, wie ich vorhin schon erzählt, schon ein bisschen intensiver mit der Sturmgeschichte befasst habe. Das erste Mal in ganz kleinen Rahmen, im Garten, mit ein paar Freunden und Bekannten und sturmaffinen Leuten diesen 1. Mai gefeiert und wirklich als Sturmfeiertag das erste Mal begangen. Und diese Idee ist da so ein bisschen entstanden, das irgendwann einmal natürlich auch größer zu machen. Ich persönlich habe mich da dann nie drüber traut, ja. Und erst mit der Initiative hat sich das dann allerdings ergeben eben, dass man das wirklich größer machen kann. Zudem eben gerade die Initiative rund um Christian Jauck, der das sowieso dann dementsprechend größer angehen wollte. Ja, passt. Wir haben dann große Teile von denen, die dann später im Beirat auch gelandet sind, haben dann parallel in dieser Zeit auch diese Stele im Augarten, diese Gründerstele eben angestoßen. Und man hat sich dann eben gedacht, ja, perfekt, dann nützen wir diesen 1. Mai das erste Mal und beginnen das wirklich als Sturmfeiertag. Ja, und da ist, finde ich, was Wunderbares entstanden. Allein wenn ich zurückdenke an dieses Jahr 2017, wir haben über 2000 Leute in der Grum damals gehabt, haben es geschafft, das nötige Geld aufzutreiben, um die Tribüne und zu erhalten, am Leben zu erhalten, die Grum dann später auch unter Denkmalschutz zu stellen. Parallel dazu eben diese Augartenstele, die im Jahr darauf dann eben auch feierlich präsentiert worden ist. Und ja, das hat sie dann immer so weitergeschürt und ist dann so Schritt für Schritt dann nicht nur gewachsen, sondern einfach zum fest verankerten Punkt im täglichen Jahresablauf eines jeden Sturmfans geworden. Und in Wahrheit ist das einer der erste Termin im Jahr, den ich mir immer frei block, weil da ganz klar ist, ja, an dem Tag gibt's nur Sturm und an dem Tag gibt's wieder einen schönen Tag unter Freunden, Familie und Bekannten, den wir gemeinsam begehen und dann völlig egal, ob es so war wie 2023 oder 2024 rund um Cupsieg und Feierlichkeiten oder so wie der morgige Tag, wo es ein gemütliches Beisammensein ist und eine gemütliche Wanderung oder so hoch emotional wie es 2022 war, rund um das Ableben von Ivica Osim und der zunächst auch Erklimmung des Schöckels. Ich finde, dass gerade dieses Datum mittlerweile schon so sehr für Sturm steht, dass das jeder Sturmfan absolut in sich haben sollte.
Bin ich absonderlich, aber glaube ich schon Mensch und trotzdem habe ich irgendwie so also mein erstes Mai-Erlebnis mit, also wo es um Sturm zumindest gegangen ist. Weiß nicht mehr genau, vor ein paar Jahren war es eben am 1. Mai, weil es ein Feiertag ist, den Kostengramm von den Kindern, also sozusagen jetzt endgültig einmal das Wintergewand aussortiert und trage es in den Keller runter und stolper eben dort. Herbert, dir wird das Buch bekannt sein, Wir sind Sturm, 100 Jahre Grazer Fußballgeschichte. Mhm. Und wie ich das so in der Hand habe, denke ich mir, jetzt schaue ich gleich ein bisschen rein, weil wenn es so sein soll und eben der 1. Mai ist, dann blätterst du und du verlierst dich eben auf diesen Seiten und kommst dann, also du findest den Ausstieg nicht, weil es ist ja immer wieder interessant, die nächste Seite auch noch anzuschauen. Und es war dann wirklich so, dass mir meine Freundin noch mal kurz suchen gegangen ist, weil ich einfach nicht mehr aus dem Keller gekommen bin, obwohl ich nur das Gewand von den Kindern runtergetragen habe. Ja, das ist irgendwie so mein erstes Mai-Erlebnis, jetzt keine großartige Geschichte, aber irgendwie eben auch so eine Anekdote, über dem aber eben immer wieder auch so stolpert. Jetzt wollte ich euch eigentlich schon länger mal fragen, gibt es eigentlich, glaubt ihr, irgendwelche Sturmgeschichten, mit denen man euch noch überraschen kann, wo ihr sagt, gut, davon habe ich überhaupt noch nie was gehört?
Wird sicherlich geben, also bin überzeugt. Nicht, aber
also ich muss ehrlich sagen, es gibt, glaube ich, in jedem, der irgendwie da mit Sturm zu tun hat, gibt es eine Geschichte, mindestens eine Geschichte, die uns aufs Neue überraschen kann, ja, oder überraschen wird auch. Und das meine ich eben, was ich vorhin schon so ein bisschen erzählt habe. Es ist so schön, auch anderen zuzuhören über ihre persönlichen Eindrücke, Erlebnisse und so und ihre persönlichen Geschichten rund um Sturm. Das sind ja alles dann neue Facetten, ja, die man so noch nicht gesehen hat. Einfach so kleine Puzzleteile, ja, die dieses große Bild immer mehr und immer weiter vervollständigen. Und beispielsweise 2019, als wir das 110 Jahre Sturm bzw. 100 Jahre Mythos Grumbuch geschrieben haben, das wundervoll, diese Idee von, ich glaube, der Christian Wiedner oder zusammen mit dem Martin Bär, die haben das entwickelt, diese Idee, so kurze Anekdoten von Protagonisten rund um die Grum, Gegner, Funktionäre, Spieler, was auch immer, ja, Fans natürlich, alle, die da irgendwie irgendwann einmal involviert waren, so einen Querschnitt herzunehmen und einfach diese Anekdoten niederzuschreiben. Und das ist eine wunderbare Idee, finde ich, weil genau das macht dieses große Bild dann aus, ja, dieses Gesamtbild Sturm Graz.
Ich glaube, das ist jetzt fast die perfekte Überleitung, fast kitschig, weil es ist ja eh so ein Bild, die Nähkästchen-Ausgabe, und da darf ich kurz draus plaudern, weil, ich meine, Herbert, du weißt das eh, mein Papa hat ja in den 60er Jahren, die ja leider sportlich, wie wir eh schon gehört haben, danke für die Erinnerung, nicht immer ganz erfolgreich waren, damals bei Sturm kickt. Und die Geschichten, die ich von ihm gehört habe, die waren also einerseits abenteuerlich natürlich, aber vor allem fantastisch. Und wenn man es auf die Spitze treiben hat wollen, dann hat man die Gesprächsrunde in der Triester Siedlung um einen gewissen Walter Fuchs oder wen auch immer eben erweitert. Und am Ende ist es dann, wie soll ich sagen, sind es dann vier verschiedene Versionen von einer Fahrt über die alte Bundesstraßen nach Wien gewesen, weil dort ja überall Sturmfans waren und deren nicht weiterfahren haben lassen, ohne dass man immer auf ein Getränk oder Jausen stehen geblieben ist. Aber wie gesagt, eine Fahrt, vier Versionen von dieser Geschichte. Und ich denke mir, also wer kann das überhaupt alles überprüfen? Oder gehört das gar nicht überprüft, sondern einfach so hingenommen, wie sie eben gefühlt richtig sind?
Ich glaube, alles kann man nicht überprüfen, weil ich habe ja im Laufe der Jahre mit sehr vielen ehemaligen Spielern gesprochen. Ich habe jetzt auch noch in letzter Zeit wieder zwei alte durch unsere Legenden treffen. Den Engelbert Wagner, den kann man ja nicht die Leute so kennen. Der Einser Wagner, weil der Heli Wagner war der Zweier Wagner. Mit Engelbert Wagner langes Gespräch geführt und auch mit dem Eduard Finding, der jetzt auch schon am 88. ist. Das waren keine Starspieler, aber halt wirklich langjährige Sturmkicker. Und da gibt's unendlich viele Geschichten. Also, was mir der Engelbert Wagner alles erzählt hat, der ja neben einem Sturmplatz aufgewachsen ist, direkt in dem Haus, wie er schon die Bombenangriffe im Keller überlebt hat und dann gleich als Bub nach dem Krieg dort am Sturmplatz geholfen hat, wie der Seiser das Clubhaus, wie das gebaut worden ist. Und dann, wie er eben angefangen hat zum Kicken. Und da gibt's natürlich Geschichten, die nicht alle, im Übrigen war er dann bei der Maschinenfabrik Andritz Lehrling und hat war dort, der Hermann Stessel war sein bester Freund, der dann beim GRK war und bei der Austria Starttrainer, bei uns weniger erfolgreich. Aber da gibt's unendlich viele Geschichten und auch vom Finding, die man zum Teil, natürlich sind einige ein bisschen überzogen und manchmal widerspricht sie ja manches, aber es ist immer wieder eine Bereicherung, wenn man so Sachen erfährt, wie das damals war, in der Gruben, wo noch der Lösplatz war, wie sie sich als Schüler oder als Jugendspieler noch blutige Füße geholt haben, mit den Schuhen, wo die Nägel durchgegangen sind. Und also, da hat es einiges gegeben an Geschichten. Oder wie dann der berüchtigte Bichler, der ja eher schwieriger Spieler war, der dann zwischendurch sogar mal mit dem Gesetz in Konflikt gekommen ist, wie es mit dem eben, was da erlebt haben, oder Streitigkeiten dann mit dem Seiko und mit dem Eigner, die vom im Tauschgänger Heli Hauser vom GRK runtergekommen sind, wie die gesagt haben, was wollt ihr da, angeblich haben sie gesagt, ihr Häfenbrüder, weil daneben ja das Landesgericht gleich war und da gibt's ja die Geschichte von Thurmann Ullager nach dem Krieg, der irgendwo im Schwarzhandel verwickelt war und wo beim Spiel daneben der Gefängniswärter nebenan durchgesessen ist. Und da hat es so Geschichten gegeben, also die sicher lustig sind und zum Teil überzogen und nicht stimmen.
So
aber,
oder so ähnlich, ja.
Aber es ist einfach immer wieder eine Bereicherung, mit alten Spielern zu reden. Und ich bin auch natürlich draufgekommen, dass sehr vieles sachlich nicht stimmt, nicht, was sich die Spieler oft erinnern an Situationen, an Tore und an Ereignisse, also die nicht zutreffen, aber das muss man mitnehmen, das passt so. Und man kann ja selber nachschauen dann, wie es wirklich ausschaut, aber die Geschichten sind trotzdem wunderbar.
Das ist ja, finde ich, auch so, wenn wir zurückgehen zur Gründung und zur Geschichte unseres Namens, vielleicht der schönste Mythos, dass es da eben diese jungen Kicker gegeben hat, die im Augarten eben ihre Spiele gespielt haben und eines Nachmittags halt so ein Sturm aufgezogen ist, dass sie ins anliegende Gasthaus fliehen mussten und dieser Sturm aber so einen sichtlich bleibenden Eindruck hinterlassen hat, dass sie eben danach diesen neuen jungen Verein eben benannt haben. Und allein das ist Mythos genug und macht, glaube ich, all diese Geschichten einfach aus. Ja. Es ist für mich immer schön, auch wenn ich es mittlerweile durch die vielen Recherchen vielleicht sogar ein bisschen besser weiß, glaube ich immer noch auch ein bisschen an diese Geschichte, weil es das Ganze einfach sehr schön abrundet.
So ist es bei Sagen irgendwo stimmt. Es
sind Sagen
immer,
eben
ne?
Zum Teil, die aber wunderschön sind und eben genauso passen. Ne? Und das war natürlich auch früher in der Geschichte nicht so einfach, weil ja die Vereinsführung damals, es hat ja bei allen Vereinen in Graz kein fixes so ein Sekretariat, hat es ja kaum gegeben, sondern es waren
so, man hat
gesagt, die Aktentaschenfunktionäre, die Legendären, die bei Stürmen waren, wie Blendner und alle, die waren im Kaffeehaus mit der Aktentaschen, so wie auch der Hugo Meisel beim Nationalteam auch im Kaffeehaus residiert hat. Und bei uns war eben das in erster Linie das Café am bei der Radetzky-Brücke, das Café Berghaus, der selber, also der Cafetier war Sturmfunktionär, hat zuerst ein kleines Café am Schöner Gürtel gehabt und ist dann raufgesiedelt.
Anton Berghaus war das,
ja,
oder?
Ja, ja, genau, der Anton Berghaus. Und dieses Café hat ja lang bestanden bis in die 80er Jahre. Und jetzt ist, glaube ich, die Ärztekammer dort direkt bei der Radetzky-Brücke. Daneben war das Restaurant zum Schiff. Und dort waren halt damals, hat sich das abgespielt, auch die Transferverhandlungen. Und die Funktionäre haben die Unterlagen in der Tasche gehabt. Und manches ist dann auch verloren gegangen, natürlich. Ne? Obwohl natürlich schon, Gott sei Dank, für erhalten geblieben ist. Zuerst hat es immer geheißen, es ist alles verbrannt im Krieg, aber es hat nicht gestimmt. Man hat dann im Landesarchiv doch wieder sehr viel an Dokumente gefunden. Ne?
Jetzt sind wir wieder dabei, dass vieles so oder so ähnlich
ist. Ja, es ist aber, es sind viele Geschichten gewesen, nicht? Also auch mit den Lamoth-Brüdern und wie die zu Sturm gekommen sind, obwohl sie eigentlich erst beim GRK oben waren und wie dann der Blendner eben den geholt hat. Und da gibt es viele so Geschichten von damals auch schon aus den. Es ist ja interessant, weil man heute oft so sensibel ist, beim Wechsel von Sturm GRK, dass gerade schon in den 20er Jahren und 30er Jahren eigentlich ein relativ reger Wechsel war, wo Spieler, reg ist übertrieben, aber doch einige Spieler, die von oben gekommen sind und umgekehrt draufgegangen sind. Nicht? Das war früher nicht so, so militant wie heute, dass man das schon, wenn da einer kommt, eben vom GRK oder umgekehrt, dass das schon von vielen verurteilt wird.
Nicht? Ich mag solche Momente, wo Menschen zusammenkommen, die was zu erzählen haben, so wie ihr beide, vor allem, wenn es dann um was geht, was uns selbst auch noch interessiert. Lasst uns also noch einmal zu eurer Beiratfunktion zurückkommen. Natürlich macht ihr das gerne, aber gibt es irgendwie aus der Gegenwart etwas, was euch gerade beschäftigt, womit ihr euch beschäftigt?
Einerseits, glaube ich, beschäftigen wir uns ständig damit, dass wir eben gerade die Anfänge der Geschichte, gerade die Lücken, die tatsächlich noch herrschen, vorherrschen in der Geschichtsschreibung, Stück für Stück einfach füllen. Wir kommen da immer wieder so zu kleinen neuen Erkenntnissen, seines Spielberichte aus den 1920er, 30er Jahren, seines vor allem Lebensgeschichten, gerade das von den Gründern rund um Sturm, beispielsweise gerade die Tatsache, dass eigentlich rund um den Augarten nahezu alle Gründer gewohnt und gelebt haben zu dem Zeitpunkt, als Sturm gegründet wurde oder als sie Sturm gegründet haben. Das ist ja eben auch so etwas, was sich erst durch diese Recherchen dann erschlossen hat. Und so beschäftigen wir uns einfach Stück für Stück weiter und gleichzeitig arbeiten wir an der aktuellen Geschichtsschreibung, ja, durch das, ja, so ein bisschen Einhamstern von aktuellen Fanutensilien, von aktuellen Trikots, seines Europacup-Trikots, Original-Match-One, die wir vom Verein gestellt bekommen nach den Spielen, oder eben Vermachenschaften von ehemaligen Spielern, Funktionären, von Fans, die uns das an unser Archiv, an die Sammlung Sturm Graz dann übergeben. So wird einerseits eben in der Ursprungszeit des Vereins eben weiterhin geforscht und andererseits eben auch die aktuelle Geschichte dann weitergeführt.
Wobei ich sagen muss, sind wirklich, wir haben da glücklicherweise jetzt Benny, der Philipp Ulrich,
Patrick Weisenbacher, glaube ich, hast du heute noch erwähnt.
Patrick Weisenbacher wollte ich gerade eben erwähnen, den Patrick Weisenbacher und den Georg Kleinschuster, die enorme Experten sind in der Forschung. Also der Patrick ist Historiker, studierter Historiker, unterrichtet Deutschgeschichte und er ist also ein totaler Experte und auch der Kleinschuster. Und was die immer erfinden, also in, heutzutage im Stadtarchiv und überall, also ist überraschend. Mittlerweile, was ja zum Teil im Dunkeln gelegen ist, eben die ganzen Wohnadressen, die Geburtsdaten oder auch manche andere Daten von den Gründern haben wir eigentlich erst jetzt verifizieren können, dank dieser Leute, die da so mit in ihrer ganzen Freizeit sich da so reinhängen. Das ist sensationell. Ne? Und dann haben wir natürlich noch durch den Christian Wiedner die ganzen Digitalisierung jetzt der alten Sturmechos. Ich habe ja damals die Ehre gehabt, das als Junger nach der Matura im Bundesheer zu übernehmen von Dr. Brandstätter und heute sind die ganzen Echos, Sturmechos digitalisiert und auch die Fischer-Sammlung zum Großteil. Also da ist uns schon sehr viel gelungen, muss ich sagen.
Mich mit euch zu unterhalten, lasst mein Hirn quasi schon in 700 weitere Folgen weiterdenken, weil es so viel Potenzial da ist, dass dadurch ja auch ein Stück weit dokumentiert wird und für größere Masse einfach zur Verfügung gestellt wird. Trotzdem ist es, also ist die Ausgabe an einen Punkt gekommen, wo ich sage, danke eben für diese unterhaltsame und eben sehr informative Runde. Und weil es ja kein Geburtstag, sondern ein Gründungstag ist, wie gratuliert man eigentlich richtig? Happy Gründungstag, Sturm Graz. Nein, das gibt's einfach nicht, das ist ein Blödsinn, ja. Oder?
Auf die Schwarzen, hätte ich gesagt.
Auf die Schwarzen.
Genau, so, das war's jetzt eben, die Gründungstagsausgabe. Ich sage danke für das treue Reinhören. Gerne auch einmal mehr das Angebot via podcast@antenne.at. Eure Wünsche für vielleicht einen der nächsten Ausgaben zu deponieren. Inzwischen einen schönen und sportlich spannenden Mai. So, jetzt komme ich doch noch einmal zurück zu euch. Jetzt könnt ihr Orakel spielen. Traut ihr euch einen Tipp für Meister, Vizemeister, Platz 3 zu?
Ich bin immer ein Mensch, ich war mein ganzes Leben immer sehr vorsichtig und also ich bin eher Realist und sage, es wäre wunderschön, aber ich bin nicht überzeugt, dass es wirklich klappen wird. Hoffen tue es natürlich bis zuletzt. Okay.
Und ich finde, dass wir gerade in einer sehr, sehr schönen Ausgangssituation sind, weil wir einerseits endlich wieder in der Rolle sind, in der wir uns sehr wohlfühlen, in der des Jägers und andererseits auch mit doch einigen Titeln aus der jüngeren Vergangenheit im Rücken nicht sonderlich viel zu verlieren haben.
Ich sage auch, mein Tipp ist übrigens Schwarz-Weiß für Schwarz-Weiß und Rot-Weiß. Und vielleicht wirkt sich der Ausgang der laufenden Meisterschaft ja auch noch auf die Juni-Ausgabe aus. Wer weiß, die gibt es jedenfalls pünktlich am 1. Danke noch einmal an euch beide und ciao, ciao.
Vielen Dank.
Danke.
Sturm auf die Häube, der Podcast von SK Sturm Graz und Antenne Steiermark.